Waldseiten zum Hören, der Podcast.
Warum tun Sie das? Woher kommen Sie? Was wollen Sie hier? Sie sind die Ursache für das Unheil. Sie alleine sind schuld. Sie sind böse!
Ja, woher kommen Sie? Böse sind sie vermutlich nicht, dafür aber umso hungriger. Die Rede ist nicht von Hitchcocks, die Vögel. Unsere fliegenden Gesellen, um die es heute geht, haben nicht zwei Beine, sondern sechs Beine. Und sie sorgen Jahr für Unheil, sobald die Temperaturen wärmer werden und sich die Käfer aus ihren Winterquartieren heraustrauen. Ihr einziges Ziel ist das, was Käfer nun mal so machen: fressen, fressen, fressen und für Nachwuchs sorgen. Und dabei gehen sie über Leichen. Vielleicht muss man der Fairness halber sagen, dort, wo sie waren, bleiben letztendlich nur tote Fichten zurück. Vermutlich haben sie es schon erraten, worum es geht. Willkommen bei dieser Folge von Hitchcocks, die Käfer, alias Invasion der Borkenkäfer. Wir reden heute vor allen Dingen über zwei Borkenkäfer. Es gibt ja verschiedene Borkenkäferarten. Wir reden jetzt heute über den Buchdrucker, der auf wissenschaftlich Ipstypographus heißt. Etwa 4 bis 6 mm ist der kleine Kerl groß. Und wir reden über den kleineren Kupferstecher, der ist 2 bis 3 mm groß. Auf wissenschaftlich wird er Pityogenes calcographus genannt. Übrigens, die beiden Käfer teilen sich die Fichte sozusagen auf. Vorwiegend fressen sie an der Fichte. Es ist nämlich so, der Buchdrucker befällt vor allen Dingen den Stammbereich, auch gerne den unteren Stammbereich. Der Kupferstecher, der möchte eher etwas weiter hinauf. Der begnügt sich mit dem Kronenbereich und damit den etwas schmäleren oberen Stammbereichen. Ja, eigentlich haben unsere Käfer ja wirklich schöne Namen, oder? Buchdrucker und Kupferstecher. Das klingt nach Poeten, nach Künstlern aus dem späten Mittelalter. Der Kupferstich als Möglichkeit, Bilder oder Texte reproduzierbar zu gestalten und damit auch in größeren Mengen unter das Volk zu bringen, der Kupferstich, der stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Dazu wurden in Kupferplatten die Bilder, also das, was später abgedruckt werden sollte, eingraviert und danach mit einer Walzenpresse auf das Papier übertragen. Etwa 20 Jahre später, 1440, erfand, Sie kennen ihn, von Gutenberg die Technik des Buchdrucks. Bei Gutenberg wurde die Farbe jetzt aber nicht mehr über gravierte Rillen übertragen, sondern über gegossene, erhabene und genormte Buchstaben aus Metall. Na gut, so viel zum Kupferstich und zum Buchdruck. Und was haben jetzt die Käfer unserer heutigen Folge mit den Künstlern, mit den wahren Künstlern des 15. Jahrhunderts zu tun? Naja, dazu muss man sich das Fraßbild oder eher das Schadbild der Käfer einmal genauer anschauen. Das schaut nämlich durchaus interessant aus, fast schon ein wenig ästhetisch. Wenn sie von einem befallenen Baum die Rinde abnehmen oder dummerweise blättert die auch von selber ab, wenn ein Baum so richtig befallen ist. Wenn sie unter die Rinde schauen, dann finden sie in der Borke, daher der Name Borkenkäfer, das typische Fraßmuster. In Faserrichtung, also von oben nach unten bzw. umgekehrt, sind 1, 2 oder auch mal 3 zentrale Gänge, ungefähr 2 bis 3 mm in die Borke gefressen. Und von diesen Gängen ausgehend sind weitere etwas schmalere Fraßgänge angelegt, die ein bisschen schmaler sind, ja, 2 mm. Die gehen dann erst zur Seite und dann gehen sie diagonal nach oben oder nach unten. Ja, und wenn Sie so etwas sehen, dann haben Sie die Brutkammer des Buchdruckers entdeckt. Wenn die Gänge dagegen deutlich feiner sind, eben wie ein feiner Kupferstich und eher sternförmig angeordnet sind, um eine größere Vertiefung herum, dann ist es, na, wer wohl? Genau, der andere der beiden, der Kupferstecher. Und ihre Namen haben unsere beiden, der Buchdrucker und der Kupferstecher, eben daher, weil ihr Fraßbild die Menschen entfernt an diese frühen Drucktechniken erinnert haben. Dabei gibt es den Borkenkäfer natürlich schon deutlich länger als die Druckverfahren. Und es gab übrigens auch schon viel früher als heute frühe Borkenkäferinvasionen. Ein Beispiel dafür, eine solche Borkenkäfernot fand im 15. Jahrhundert, vermutlich im Jahr 1475, im oberbayerischen Holzkirchen statt. Dabei müssen die Verwüstungen, die die Käfer hinterlassen haben, so heftig gewesen sein, dass sich die Bevölkerung in ihrer Sorge und in ihrer Not an die Holzkirchner Mutter Gottes auf dem Bogenberg gewandt haben. Und die Menschen gelobten, jedes Jahr eine Wallfahrt auf den Bogenberg zu machen, wenn nur die Wälder nicht weiter zerstört wurden. Ja, und so kommt es, dass seit 500 Jahren bis heute jedes Jahr ein über 10 Meter langer Fichtenstamm mit Wachs umwickelt wird und als eine Art Fichtenkerze, jetzt kommt das wirklich Besondere, aufrecht am Pfingstsamstag den Bogenberg hinaufgeschleppt wird und dort der Mutter Gottes geopfert wird. Dieses Jahr, 2021, ist der Fichtenstamm satte 13 Meter hoch und wiegt etwa einen Zentner, also 50 Kilogramm. Im Jahr 1475 soll die Borkenkäferplage übrigens auf dieses Versprechen hin tatsächlich ein Ende genommen haben. Ja, leider hält sich der Borkenkäfer heutzutage kaum mehr an himmlische Anordnungen oder an himmlische Bitten. Oder vielleicht müssten wir heutzutage auch mehr Fichtenstämme irgendwelche heiligen Berge hochtragen. Durch Stürme, Dürre und Schädlinge zwischen Januar 2018 bis Juni 2020 müssen laut Bundesregierung etwa 285.000 Hektar Waldfläche neu aufgeforstet werden. Zum Vergleich, das ist fast die Fläche der Insel Mallorca. Jetzt dürfen Sie übrigens dreimal raten, welcher Schädling da die größte Rolle gespielt hat. Genau, der Borkenkäfer. Und dabei hängen Sturm, Dürre und Borkenkäfer auch noch schön zusammen, solange es um die Fichte geht zumindest. Aber jetzt mal alles der Reihe nach, erstmal zur Biologie der Borkenkäfer. Was treibt dieses Viech da eigentlich und warum? Wenn es jetzt im Frühling, wie jetzt gerade, wärmer wird und die Temperaturen auf über 8 Grad steigen, dann wird es unter der Rinde mancher liegender oder stehender Fichtenbäume lebendig, teilweise auch im Waldboden. Die kleinen sechsbeinigen Krabbler fahren ihren Stoffwechsel hoch und beginnen zu fressen. Ja, sie bereiten sich sozusagen auf die noch ein wenig wärmeren Temperaturen vor. Überwintert haben übrigens nicht nur ausgewachsene Käfer, sondern auch Larven und Eier. Erwachsene Käfer halten auch locker einen strengen Winter aus. Ein bisschen empfindlicher sind die Larven und Eier. Sie überstehen aber Winter auch gut, solange nicht kälter wird als minus 10 und minus 15 Grad. Aber die erwachsenen Käfer sind wirklich robust. Da kann der Winter sehr, sehr kalt sein und trotzdem krabbeln die Viecher im nächsten Frühling aus dem Waldboden. Aber zurück zu den wärmeren Temperaturen. Wenn es also jetzt noch ein Stückchen wärmer wird, so wie es eigentlich ja jetzt auch schon ist oder die nächsten Wochen wird, also etwas über 15, 16 Grad, an regenfreien Tagen, dann beginnen die Käfer zu fliegen. Und das hat natürlich vor allen Dingen einen Grund, die Fortpflanzung. Jetzt ist es an den Männchen, alles zu geben und rumzuschwirren und den perfekten Brutbaum zu finden. Dabei weiß man, dass olfaktorische Faktoren, also Duftstoffe, bei der Suche helfen. Fichten, die bereits Probleme haben, die breiten bestimmte Duftstoffe aus, chemische Signale, die auf unsere Käfer sehr verführerisch wirken. Die Käfer riechen es, wenn es einer Fichte nicht gut geht, wenn der Baum zum Beispiel zu wenig Wasser bekommt oder sogar völlig von der Wasserversorgung abgeschnitten ist, weil er schlicht und ergreifend umgefallen ist. Warum sind gerade diese Bäume, die eben schon geschädigt sind, so wertvoll für die Borkenkäfer? Naja, normalerweise würde sich ein Baum ziemlich erfolgreich gegen jeden Eindringling zur Wehr setzen. Sobald jemand am Stamm nagt, passiert was? Genau. Das Verteidigungssystem des Baumes wird aktiviert, ähnlich dem Verteidigungssystem einer Burg. Wenn im Mittelalter eine Raubritterbande im Anmarsch war, dann wurden über die sogenannten Pechnasen einer Burg heißes Öl, Pech oder Ätzkalk, was auch immer, nach unten gegossen und die Burg wurde dann sehr erfolgreich verteidigt. Die Fichte hat zwar keine Pechnasen, aber sie macht was Ähnliches. Sie hat Harzkanäle. Eindringlinge jeder Art werden mit Fichtenharz festgeklebt oder auch ersäuft. Wenn Sie an Bernstein denken, Bernstein veranschaulicht uns sehr schön diesen Abwehrmechanismus, wenn da drinnen im Bernstein, das ist ja auch nichts anderes wie versteinertes Harz, Mücken oder Libellen eingeschlossen sind. Können Sie sich vorstellen, in ein paar tausend Jahren findet man von unseren Bäumen vielleicht versteinerte Borkenkäfer. Die Fichte würde sich also im Normalfall, wenn es ihr gut geht, wenn sie gesund ist mit ihrem Harz, eigentlich recht erfolgreich zur Wehr setzen. Das funktioniert jedoch aber auch nur so lange, solange der Baum gesund ist, solange er ausreichend Wasser zur Verfügung hat oder andersherum kein Wasser, kein Harz, keine Verteidigung. Und wehrlose Bäume können die Käfer regelrecht erschnuppern. Hat das Borkenkäfermännchen jetzt einen geeigneten Stamm entdeckt, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Das Männchen nagt sich einen Gang in die Borke hinein und legt dort eine Liebeskammer an, ein Liebesnest oder auf wissenschaftlich die sogenannte Rammelkammer. Und genau das, das soll da auch passieren. Zunächst sendet das Männchen seine Pheromone, seine Lockstoffe in alle Winde. Und dieses Eau de Typographus ist für die Borkenkäfer-Damenwelt unwiderstehlich. Sie kommen angeschwirrt und dann, den Rest können Sie sich selber denken. Tatsächlich kommen oft mehrere Weibchen in die Rammelkammer und lassen sich begatten. Jede der Damen frisst sich danach einen eigenen Gang in die Rinde und das Ganze eben ausgehend von dieser Liebeskammer. In den Muttergängen werden kleine Nischen angelegt und dort werden dann Eier abgelegt. Und wenn die Larven aus den Eiern schlüpfen, dann beginnen diese sich jeweils in einem eigenen Fraßgang unter der Rinde hindurchzufuttern. Dazu muss man sagen, dass gerade die Schicht zwischen Holz und Rinde, die Bastschicht, für die Wasser- und für die Nährstoffversorgung des Baumes verantwortlich ist. Gut, nach etwa 6 bis 9 Wochen schlüpfen aus dem Stamm die ausgewachsenen Käfer und sie sind netterweise auch gleich geschlechtsreif. Das heißt, das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, beginnt wieder von vorne. Die Männchen fliegen los, sie suchen sich Stämme, sie legen Rammelkammern an, locken die Weibchen an, die Männchen begatten die Weibchen legen Muttergänge an, Weibchen legen Eier, dann aus den Eiern schlüpfen Larven, die Larven fressen, jam, 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 und nach 6 bis 9 Wochen schlüpfen wieder schöne geschlechtsreife Käfer, die Männchen fliegen los und so weiter und so fort. Solange die Temperaturen warm bleiben und es einigermaßen trocken ist, geht das immer so weiter. In manchen Jahren schaffen es die Käfer sogar 4 Generationen an Borkenkäfern anzulegen. Das heißt, die 4. Generation überwintert dann im Stamm unter der Rinde. Jetzt müssen Sie sich überlegen, ein Brutsystem umfasst im Durchschnitt 40 Brutgänge. Also 40 Käfer schlüpfen, etwa 20 Männchen und etwa 20 Weibchen. Und ein Käferweibchen, bloß so als Randinfo, kann übrigens pro Jahr bis zu 150 Eier legen. Und damit wären wir bei Rechnen mit dem Borkenkäfer oder alias ein gruseliges Rechenbeispiel. Stellen Sie sich vor, ein Weibchen legt in einem warmen Frühjahr, sagen wir am 1. April, 40 Eier. Daraus schlüpfen wiederum 20 Männchen und vor allen Dingen 20 Weibchen, die am 15. Mai, wir haben ein sehr warmes Jahr, ein Jahr ohne Regen, also am 15. Mai legen diese 20 Weibchen ihrerseits wieder 40 Eier. Wenn Sie mitgerechnet haben, dann sind wir jetzt bei 841 Käfern, darunter 420 Weibchen, 420 Männchen. So, 6 Wochen Rhythmus in warmen und trockenen Jahren, also am 1. Juli legt jedes der 420 Weibchen wieder 40 Eier. Und ja, die Käfer aus der ersten und ja, die Käfer aus der zweiten Generation spielen auch noch mit. Und damit wären wir jetzt bei 16.800 Käfern aus der dritten Generation plus 841 aus der zweiten Generation, also in Summe 17.641 Käfer, ausgehend von einem Weibchen. Die Hälfte davon wieder Weibchen, die 8.820 Weibchen starten am 15. August zu ihrer vierten Generation, die dann auch überwintern wird. Und damit hätten wir letztendlich 350.000 Käfer. Gut, in der Regel geht man davon aus, dass natürlich nicht alle Käfer durchkommen, nicht alle Käfer schlüpfen. Fressfeinde gibt es Gott sei Dank auch noch. Einige gehen drauf, wenn sie sich in irgendwelche Fichten einbohren. Also man geht davon aus, dass ein Weibchen in den Jahren, die für die Borkenkäfer besonders günstig sind, tatsächlich 100.000 bis 250.000 Nachkommen schafft. Alle Geschwisterbruten mit eingerechnet. Das wird ein großes Familienfoto mit der Ur-Ur-Oma Borkenkäfer. Ja, ein Familienfoto, das der Baum jedoch in der Regel nicht überlebt. Manche überleben es, die meisten nicht. Die Käfer fressen sich ja systematisch durch die Bastschicht. Und ich habe es vorher schon gesagt, die Bastschicht ist für die Wasser- und Nährstoffversorgung des Baumes verantwortlich. Durch die vielen Borkenkäfer wird der Stamm durch die Summe aller Fraßgänge einmal rundherum auf verschiedenen Ebenen geringelt, der Wasserfluss wird durchtrennt und der Baum kann kein Wasser und er kann keine Nährstoffe mehr zur Krone transportieren. Zusätzlich tragen die Käfer Pilze in den Stamm hinein und diese Pilze verstopfen auch noch die wasserführenden Schichten des Xylems. Der Baum hat eigentlich kaum noch eine Chance, er verdurstet endgültig. Ja, und das Ganze sieht man dem Baum auch tatsächlich an. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Teil für all diejenigen, die Fichten in ihrem Wald stehen haben oder auch für alle Gartenbesitzer mit Fichten. Man kann es von außen relativ gut erkennen, ob ein Baum unter Käferbefall leidet. Kommen Sie mit mir auf Spurensuche mit? Hier ein paar Tipps für alle Borkenkäferkommissare. Indiz Nummer 1. Der Boden ist von Fichtennadeln bedeckt, vor allem grünen Nadeln, mehr als dies gewöhnlich der Fall wäre. Die Fichten lassen ihre Nadeln fallen, wenn sie aufgrund von Borkenkäferbefall am Verdursten sind, und das sieht man dann eben durch diesen grünen Teppich unten am Boden. Etwas später wird dieser Nadelteppich dann auch rotbraun. Indiz Nummer 2. Am Fuß des Stammes oder auch in Astbeugen, also dort, wo die Äste aus dem Stamm kommen, oder in Spinnennetzen finden sie braunes Bohrmehl. Wenn sich die Käfer in den Stamm bohren, ist es eigentlich so wie bei Maulwürfen. Der Aushub muss irgendwo hin. Dank der Schwerkraft gibt es jedoch jetzt keine Borkenkäferhügel, so wie es Maulwurfhügel gäbe, sondern das Bohrmehl der Borkenkäfer rieselt stammabwärts und bleibt dann auf waagrechten Flächen gut sichtbar hängen. Indiz Nummer 3. Der Stamm weint. Am Stamm hängen lauter kleine Harztropfen. Es ist so, Sie haben es vorher gehört, der Stamm wehrt sich also noch aktiv gegen die Eindringlinge. Leider schaffen es in guten Käferjahren auch gesunde Fichten manchmal nicht mehr, sich gegen den Ansturm der Käfer zur Wehr zu setzen. Sie müssen sich vorstellen, auf einen abgewehrten Käfer kommen in ganz krassen Jahren 10 neue Angreifer und irgendwann muss der Stamm kapitulieren. Indiz Nummer 4. Der Stamm ist übersät mit kleinen Löchern, den Einbohrlöchern des Käfers. Wenn sie Glück haben, sind es auch wirklich nur die Einbohrlöcher, das heißt, dass dann die Käfer und die Larven noch drinnen sind. Etwas später, 6 Wochen, 9 Wochen später, haben sie nämlich dann auch noch die Ausbohrlöcher. Eigentlich sind dann die Käfer schon raus und irgendwo in ihrem Bestand haben sie dann einen massiven Borkenkäferbefall wahrscheinlich. Indiz Nummer 5. Wenn sie in ihrem Wald verstärkt das Vorkommen des Ameisenbuntkäfers, das Vorkommen von Schlupfwespen oder ganz besonders viele eifrige Spechte beobachten, dann kann es sein, dass sie viele Käfer in ihrem Wald haben. Das verstärkte Auftreten der natürlichen Feinde des Borkenkäfers kann nämlich ein Hinweis sein. Dann heißt es nur noch, die betreffenden Bäume ausfindig zu machen und aus dem Wald rauszuholen. Dazu später. Indiz Nummer 6. Sie haben eine Borkenkäferfalle aufgestellt und diese ist mit Käfern gefüllt. Man kann sogenannte Pheromonfallen aufstellen und damit die Borkenkäfer anlocken. Die Fallen enthalten die Duftstoffe, welche die Männchen ausstoßen, um die Weibchen anzulocken. Aber Vorsicht, mit Pheromonfallen lockt man manchmal, heißt es, die Käfer auch erst recht in den Bestand rein, dann, wenn noch keine Käfer drinnen sind. Andererseits gibt es auch Stimmen, die sagen, man kann mit den pheromonvollen Käfer so ein bisschen den Bestand abschöpfen. Gibt da beide Stimmen. So, herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben Sie Ihr Borkenkäfer-Kommissar-Diplom. Sie kontrollieren Ihren Wald wöchentlich oder wenigstens alle 2 Wochen einmal. Und vielleicht haben Sie dann auch schon Ihren ersten Baum entdeckt. Was nun? Wie geht's jetzt weiter? Tja, im Prinzip sind wir eigentlich alle leider Gottes in den letzten Monaten zu Seuchen- und Pandemie-Experten geworden. Also wir wissen, wenn sich jemand infiziert hat, dann muss er oder sie in Quarantäne gehen, damit er niemanden anders anstecken kann. Und so ähnlich ist es auch bei den Fichten. Damit eine befallene Fichte keine weiteren Fichten mit Borkenkäfer anstecken kann, muss diese Fichte isoliert werden. Und das geht nun mal nur, indem man sie fällt. Also die Bäume müssen schnellstens aus dem Bestand raus. Ja, dem Käfer ist es nun mal egal, ob der Baum steht oder liegt, deswegen reicht es nicht, nur die Fichte zu fällen. Dem Käfer ist es alles egal, dem ist eigentlich nur wichtig, ob noch eine Bastschicht da ist und ob diese Bastschicht noch ein bisschen was zum Futtern enthält. Genau aus diesem Grund ist es dann auch so wichtig, nach Sturmereignissen Fichten ganz schnell aufzuarbeiten, raus aus dem Wald oder noch besser die Profis ranzulassen, dass die Profis die Fichten rausholen. Die gefallenen Fichten haben dann kaum mehr eine Harzabwehr, aber sie haben eben immer noch genug interessantes Futter für den Käfer. Und wenn dann die nächste Generation hungriger, paarungswütender Käfer ans Tageslicht kommt, in so einem Sturmwurf, dann werden im zweiten Schritt eben nicht nur die liegenden Bäume angegangen, sondern eben auch die stehenden Bäume. Also Bäume schnell raus aus dem Wald. Die Empfehlungen lauten, Fichtenstämme in einer Entfernung von mindestens 500 Metern Entfernung vom Wald zu lagern, gerne auch weiter weg. In der Regel fliegen die Borkenkäfer nur wenige hundert Meter weit. Es gibt auch die Möglichkeit, die Stämme zu entrinden. Dann kann man die Stämme im Wald lagern, bis sie ins Sägewerk kommen. Aber die Rinde, die muss weg. Denn sonst können die Käfer hier wieder schlüpfen. Und der Kronenbereich? Sie erinnern sich an den Anfang der Folge, wir haben 2 Käfer, einen großen, einen kleinen. Die Krone muss genauso weg wie die Rinde, weil sonst fühlt sich der kleine Kupferstecher noch wohl. Puh, das klingt alles nach viel Arbeit, ja? Aber keine Sorge, es gibt zahlreiche forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, es gibt forstliche Unternehmer, die für Waldbesitzer ihren Service anbieten. Diese Stämme, sind die eigentlich noch irgendwas wert? Und allgemein kann man insgesamt, auch wenn man keinen Borkenkäfer hat, Stämme überhaupt noch im Wald lagern, Fichtenstämme? Zwei Fragen, erste Antwort. Also, die Borkenkäfer schädigen ja die Bastschicht, sie schädigen nicht das Holz. Das Holz verliert also eigentlich in seinen Eigenschaften nicht an Wert. Die Stämme sind genauso technisch geeignet, das Holz ist genauso wunderbar, wie es gewesen wäre, wenn es regulär geerntet worden wäre. Jetzt kommt aber das große Aber, es gibt immer ein großes Aber. Wenn in einem Jahr sehr viele Bäume gefällt werden müssen, Bäume, die normalerweise noch ein paar Jahre hätten, und damit dann sehr viele Stämme gleichzeitig den Markt überfluten, dann kommt es zu einem Überangebot an Holz. Teilweise wird versucht, die Stämme zu lagern, wenn es geht, in Nasslagern, aber alleine aufgrund dieses Platzbedarfs, den man braucht für so einen Lagerplatz, ist das leider nur begrenzt möglich. Also in der Folge kommt es zu einem Angebot von Fichtenholz, das größer ist als die Nachfrage. Und entsprechend sinkt aufgrund dieses Überangebots der Preis. Gerade im letzten Jahr war das in einigen Regionen so stark der Fall, dass Waldbesitzer, Waldbesitzerinnen für ihre Fichten teilweise weniger Geld erzielen konnten, als sie vorher in Pflanzung, in die Pflege, in die Ernte hineingesteckt hatten. Das heißt, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer haben teilweise massive Verluste gemacht. Und das nach vielen Jahrzehnten Arbeit, das ist schon bitter. So, die andere Frage. Kann man Fichtenstämme auch im Winter überhaupt noch im Wald lagern? Prinzipiell eher nein. Oder jein. Das Holz, auch das frische Brennholz, sollte eigentlich zu Beginn der Käferzeit raus aus dem Wald sein. In diesem Zusammenhang habe ich aber letztes Jahr auch eine spannende Idee der Technischen Universität Dresden gehört. Warum den Borkenkäfer nicht einfach mal austricksen? Die Idee der Forscher ist simpel. Die Forscher haben auf Rohholz im Nadelwald Duftstoffe von Borkenkäfern aus Laubwäldern, ja, es gibt auch Laubholzborkenkäfer, aus Laubwäldern ausgebracht und auf Laubholz Duftstoffe von Nadelholzborkenkäfern. Nadelholzborkenkäfer und Laubholzborkenkäfer haben gemeinsame Fressfeinde, die durch den Geruch der Käfer angelockt werden. Sprich, der Duft der Laubholzborkenkäfer lockt die Ameisenbuntkäfer an, er lockt aber nicht die Nadelholzborkenkäfer an, sodass die denken, da ist ein Paarungspartner oder es gibt was Leckeres zu fressen. In der Folge werden die Nadelholzstämme dann von einer Armee an Fressfeinden geschützt. Ich finde, das ist eine ganz spannende Idee, wie man den Käfer austricksen kann. Inwieweit das Ganze jetzt in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird, weiß ich nicht, aber ich wollte einfach mal die Idee bringen, weil ich die so genial gefunden habe. Borkenkäferpandemien sind übrigens vor allem ein Problem von Gegenden, in denen die Fichten in großen Reihenbeständen wachsen, in großen Reihenbeständen angebaut wurden. Die Fichten, vielleicht erinnern Sie sich an die Fichtenfolge des Waldzeiten-Podcasts, die Fichten kommen nur in wenigen Gegenden Deutschlands in natürlichen Reihenbeständen vor. Aber dennoch wurden sie natürlich flächendeckend gepflanzt und kultiviert und die Fichte hat heute wie kaum eine andere Baumart bei uns mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Die Sommer werden bei uns immer wärmer, sie werden trockener und sie machen dem Flachwurzler Fichte stark zu schaffen. Seit mehreren Jahren versucht man deshalb, die gesamte Forstwirtschaft auf Mischbestände umzustellen. Es gibt hinsichtlich des Borkenkäfers Untersuchungen, die zeigen, dass sich die Käfer in Mischbeständen viel, viel schwerer tun, Fichten ausfindig zu machen. Und außerdem sind Mischbestände natürlich in der Regel gesünder, sie sind vielfältiger, stabiler gegen Trockenheit, Stürme, Hitze und Co. Eines muss man dem Borkenkäfer vielleicht doch dann tatsächlich auch zugute halten. Wie kaum ein anderes Lebewesen es bis jetzt konnte oder könnte, zeigt er auf, wo in der Vergangenheit Fehlplanungen in der Forstwirtschaft gemacht wurden oder wo Folgen einseitiger Planungen vielleicht früher noch nicht wirklich abgeschätzt werden konnten. Oft sind die Folgen einseitiger Planung nur schleichend oder erst nach Jahrzehnten zu sehen. Verkümmerte Mykorrhizagesellschaften an den Wurzeln von Fichten, welche in Monokulturen gehalten werden, fallen lange, lange nicht auf. Es sei denn, man schaut sehr genau hin. Das, was unter der Erde ist, sieht man nicht. Geringere Diversität in der Vegetation des Waldes, dass in vielen Reihenbeständen weniger Säugetiere, Insekten, Amphibien, Vögel und Co. sich wohlfühlen, das fällt kaum auf. Bezieht sich übrigens nur auf Reihenbestände, nicht auf Wirtschaftswälder. Da ist es wieder anders. Wenn es jetzt einem kleinen Käfer, zugegebenermaßen in wirklich großer Anzahl,
gelingt, nicht nur Quadratmeter, nicht nur Hektar, sondern ganze Quadratkilometer zu Fall zu bringen. Dann wird uns vor Augen geführt, dass in der Natur Reinbestände nun mal nur sehr selten vorgesehen sind. Und uns wird vor Augen geführt, dass nicht jede Baumart auf jedem Standort gleich gut wachsen kann, nicht für jeden Standort gleich gut geeignet ist. Wenn der Borkenkäfer jetzt etwas Gutes hat, dann, dass er uns zu einem sehr nachhaltigen und sehr gewissenhaften Vorausplanen zwingt. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, es handelt sich hierbei einfach um einen Lernprozess. Die Waldbesitzer und Förster haben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten das Wohl des Waldes im Sinn. Einfach alleine schon deswegen, weil sie davon leben. Aber die Forstleute stehen vor einem riesengroßen Spagat. Gleichzeitig handelt es sich beim Wald nun mal um einen Naturraum mit natürlichen Abläufen. Und gleichzeitig handelt es sich beim Wald um einen Menschenraum, der uns unter anderem mit einem wertvollen, mit einem wunderbaren Rohstoff versorgt, dem Rohstoff Holz. Angesichts steigender Holzbauquoten ist Holz heute gefragter denn je, nicht nur in Deutschland, auch überall auf der Welt. Und das ist eigentlich angesichts einer hervorragenden Klimabilanz von Holz auch gut so und sicher ein ganz klarer Fortschritt. Und bevor man jetzt sagt, da gibt's auch genügend, es gibt genügend, die sagen, mei, waren Sie so dumm, sind Sie selber schuld, dass Ihre Wälder jetzt den Bach runtergehen. Bevor man so etwas sagt, muss man bedenken, woher ein großer Teil unserer Fichtenreinbestände kommt. Gerade nach den Weltkriegen, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, mussten große Teile der Wälder neu aufgeforstet werden. Reparationszahlungen und die Not der Leute, die ihre Häuser einfach wieder aufbauen mussten oder die Brennholz gebraucht haben, wie zum Beispiel im kalten Winter 1946-47. Dieser Holzbedarf der Leute, das ist eine große Ursache für viele Flächen mit reinem Fichtenanbau. Das gleiche gilt übrigens auch für große Flächen, auf denen nur die Kiefer angebaut worden ist. Fichten, Saat und Pflanzgut waren damals billig, waren verfügbar und die Aussicht auf eine kurze Umtriebszeit, also auf Bäume, die man im besten Fall bereits nach 80 bis 100 Jahren wieder ernten konnte, verlockte zum großflächigen Fichtenanbau. Was wir heute im Wald umsetzen, das hat Auswirkungen auf die Wälder unserer Urenkel und Ururenkel. Ja, und genauso haben die Waldbesitzenden von heute damit zu kämpfen, was und wie ihre Großeltern und Urgroßeltern vor Jahrzehnten gepflanzt haben. Für viele ist der Borkenkäfer das Waldmonster unserer Zeit. Wenn man an den finanziellen Schaden vieler Waldbesitzerfamilien denkt, ist das nur allzu gut verständlich. Der Borkenkäfer macht vor den Besitzgrenzen im Wald nicht Halt. Dem ist es ziemlich egal, wo eine Grenze verläuft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass alle, die Wald haben, bei diesem Thema an einem Strang ziehen. Es gilt einfach das Prinzip der Solidarität. Denn auch wenn der eine Waldbesitzende vielleicht seinen Wald nur als Hobby sieht, sein Waldnachbar, seine Waldnachbarin lebt vielleicht tatsächlich von den Einnahmen aus dem Wald. Natürlich ist es so, dass der Wald zurückkommt, auch wenn ganze Hektar vom Borkenkäfer gefressen wurden. Sehr eindrucksvoll kann man das beispielsweise im Nationalpark Bayerischer Wald am Lusen beobachten. Dort, wo vor 20, 30 Jahren die Fichten durch den Käfer vernichtet wurden, wächst heute junger, neuer Wald. Ein wenig anders als noch vor 40, 50 Jahren, aber es ist Wald. Und jetzt wieder das große Aber. Aber unsere Wälder sind in der Regel keine Nationalparks, sondern sie müssen die Ansprüche von Mensch und Natur in Einklang bringen. Und deswegen bringt der Ausblick auf die Zukunft für alle, die einen Wald haben, einige Aufgaben. Die eine Aufgabe lautet, kurz- und mittelfristig den Kampf gegen den Borkenkäfer aufzunehmen. Und mittel- bis langfristig gilt es, neue, gemischte, gesunde Wälder aufzubauen, die dem Klimawandel und dem Borkenkäfer standhalten können. Es gibt immer was zu tun. Und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Waldzeiten-Borkenkäfer-Folge. Ich hoffe, ich habe Ihnen das Thema Borkenkäfer ein wenig veranschaulichen können. Das nächste Mal entführe ich Sie hoffentlich mit einem etwas fröhlicheren Thema wieder in den Wald. So, wie immer gibt es diesen Beitrag zum Nachlesen unter www.waldzeiten.de. Ich habe da auch ein paar Bilder von Buchdruckern, von Fraßmuster und so weiter reingestellt. Machen Sie es gut, Ihre Eva Tender.